Aber ich bin auch froh, wenn es nur ein Traum bleibt.
So, als kleineres Kind wollte ich eine Fußballmannschaft, Söhne, also 11 Jungs. Karriere wollte ich aber auch machen.
Vielleicht kann ich ja dann auch ein Auslandsjahr machen.
Dann hat es natürlich nicht mehr so wahnsinnig viel Raum zum Träumen gelassen.
Du und ich auf unserer Finca. Anna.
Oder ich wäre irgendwie eine kinderlose Businessfrau mit 3 Katzen geworden.
Wer wäre ich, wenn ich mich mit sowas nicht hätte auseinandersetzen müssen?
Das sieht immer so toll aus, Weltreise mit Kind und oh mein Gott, die machen das trotz Kinder und so. Aber ich weiß zum Beispiel, für mich wäre das Horror. Anna
und Anna.
Mama.
Meinung.
Macht.
Der Podcast.
Hallo Anna.
Hi Anna, wie geht's dir?
Ja, gerade bin ich nicht so fit. Ich hatte schon vergessen, wie das ist, mit Kind alleine krank zu sein, wenn man 24/7 aufeinander sitzt. Wir haben ja gerade Pfingstferien. Aber ja, es wird. Und dir?
Glück ein bisschen besser. Ich habe auch so einen leichten Krankheitsanzug gemerkt, aber ist schon wieder vorbei und ich musste mich dieses Wochenende auch nicht ums Kind kümmern. Ja, erinnert mich direkt an unsere erste Folge, Kranksein mit Kind, die auch mal so ganz kurz vorkam. Mm. Aber schön, dass du trotzdem hier bist und mit mir den Podcast aufnimmst.
Ja, ich freue mich.
An dieser Stelle ist doch der perfekte Moment für unseren kurzen Werbeblock.
Let's go.
Wir freuen uns, liebe Hörerinnen, wenn ihr uns abonniert, wenn ihr uns eine Bewertung dalasst oder auch einen Kommentar. Uns auf Instagram vielleicht folgt, wenn ihr mögt. Da sind wir unter Anna und Anna unterstrich der Podcast zu finden. Aber ihr könnt uns auch über unsere E-Mail-Adresse erreichen, die steht in der Podcast-Beschreibung. Ja, uns hilft das total, dadurch ein bisschen bekannter zu werden und dass die Arbeit, die wir uns machen, auch möglichst viele Menschen erreicht. Und falls ihr uns noch nicht kennt und euch dann so Fragen stellt, wie lange kennen wir uns eigentlich, wer sind wir eigentlich, wie haben wir uns kennengelernt, heißen unsere Kinder wirklich Mini und Maxi? Dann guckt doch in unsere kleine Einstiegsfolge, wo wir uns kurz vorstellen, die Idee des Podcasts zusammenfassen, die findet ihr unter 00, alles beginnt hier, beziehungsweise ist die auch als Trailer für den Podcast markiert. Jetzt geht's aber los. Anna, ich habe gehört, du hast was für sehr gut befunden.
Ausprobiert und für gut befunden.
Ja, ausprobiert trifft nicht so zu, aber genau, ich habe was dabei für unsere Kategorie ausprobiert und für gut befunden. Und zwar möchte ich euch heute eine Gewerkschaft vorstellen, beziehungsweise einen gewerkschaftsähnlichen Verein. Und zwar die Liga für unbezahlte Arbeit e.V., die sich für die Rechte von Sorgearbeitenden stark macht. Die wurde gegründet von Jo Lücke und Franzi Helms und möchte quasi eine Lobby- oder Interessensvertretung für das Thema vor allem familiärer Sorgearbeit schaffen, weil diese Stimmen ja oft ungehört bleiben. Und die nennt sich auch die Care-Werkschaft. Haha, Wortspiel, ich liebe sowas. Statt G-Werkschaft. Und fordern unter anderem, dass der Schutz von Sorgearbeit ins Grundgesetz aufgenommen werden soll. Also als Ergänzung quasi das im Nachsatz, dass niemand wegen familiärer Fürsorgeverantwortung benachteiligt werden darf. Und ich fand es ganz interessant, auf der Homepage stand, dass in Deutschland jährlich 117 Milliarden, also Milliardenstunden unbezahlter Sorgearbeit geleistet werden. Wenn die alle bezahlt würden, wäre das ein Wert von 1,2 Billionen Euro. Das ist so viel wie ein Drittel des deutschen Bruttoinlandsprodukts. Was ja schon mal eine Nummer, würde ich sagen. Wie kann man da jetzt mitmachen? Also die haben einen Newsletter, den man abonnieren kann. Man kann Mitglied werden für zwischen 40 und 240 Euro im Jahr. Die haben Vernetzungstreffen online und in Präsenz. Die haben eine Vortragsreihe, die auch teilweise online stattfindet. Und ich fand so zum Abschluss vielleicht ganz interessant, was auf der Homepage auch wieder stand, eine sehr provokante Frage. Und zwar, wie kann das eigentlich sein, dass du hunderttausende Euro weniger im Leben verdienst, nur weil du dich um deine Kinder kümmerst?
Ich muss direkt auch an einen Arbeitskollegen von mich denken, der seine Mutter in letzter Zeit oft auf Krankentermine, so auf Arztbesuche und sowas begleiten muss oder ins Krankenhaus. Und der hat da auch richtig Stress bekommen vom Arbeitgeber.
Ja, genau, da geht es auf jeden Fall auch drum. Es geht nicht nur um Sorgearbeit für Kinder, sondern auch für ältere Menschen, für andere Familienangehörige, die es brauchen. Guckt's euch an und macht mit. Und das ist auf jeden Fall ein unterstützenswertes Anliegen.
Danke fürs Teilen, das ist doch mal eine spannende Sache. Und jetzt kommen wir zu unserem eigentlichen Thema der Folge. Und zwar haben wir uns heute rausgesucht Träume, Lebensträume, Lebensentwürfe und wie das mit dem Thema Mutterschaft und Muttersein zusammenhängt. Ja, und eigentlich würde ich sagen, ist doch der Klassiker, man wird Mama und damit ist eigentlich erstmal die Zeit des großen Träums vorbei. Außer vielleicht dem Traum, Mama zu werden, der dann Realität geworden ist. Der hat sich aber ja damit dann auch erstmal erledigt.
Ja, der ist dann auch vorbei.
Ja, aber sonst drehen sich vielleicht dann die Lebensträume, die man dann hat, eher erstmal um Kind und Familie. So, ich denke so an Haus bauen, zweites Kind. Oder sonst ist vielleicht eher, versteht man unter Träumen dann noch eher sowas wie mal wieder Sport machen, mal Zeit für mich.
Mal in Ruhe duschen.
Oh ja, auf jeden Fall. Genau, aber das sind nicht die Träume, über die wir heute reden wollen. Davon wollen wir gar nichts hören. Also heute soll es hier um die großen Luftschlösser gehen, um Traumgebilde, um Unerhörtes, um Undenkbares, also über den absoluten Größenwahnsinn und auch viel über Verlorenes oder Vermisstes, über Löcher, die wir in unseren Seelen haben, die vielleicht ein paar Träume hinterlassen haben, die wir aufgeben mussten oder die sich verwandelt haben. Und ich würde sagen, los geht's.
Deep Dive.
Anna, ich freue mich richtig, mit dir heute über so ein untypisches Thema zu reden, wenn es ums Mama-Sein geht. Ich habe mal so ein bisschen im Internet gesurft und wollte gucken, was so die Medienwelt zu Träumen als Mama sagt. Es gab nichts, gar nichts. Also den einzigen Artikel über Lebensträume als Mama habe ich auf bunte.de gefunden. Der war so eine halbe DIN A4-Seite lang. Der war nicht schlecht, aber schon sehr knapp. Sonst ging es so um Tipps. Ja, sonst ging es so um Tipps, wie findet man Zeit für sich selbst als Mama. Aber das meinen wir doch nicht mit Träumen, also wirklich. Und weißt du, was die meisten Ergebnisse waren? Coachings für Mütter.
Mhm.
Ich wusste gar nicht, dass das eine eigene Branche ist.
Mhm.
Also es gab so viele Coaches.
Aber so Richtung finde deine eigene Weiblichkeit oder?
Auch die gab's, beziehungsweise oft Coaches, die halt das auch als Thema haben und dann noch im Angebot finde deine Bedürfnisse und Träume wieder. So finde dich selbst wieder. Mhm. Wer bist du eigentlich? Was willst du eigentlich? Ja, das scheint ein ganzer Markt zu sein. Und ich finde das spannend. Also eigentlich kenne ich gar keinen Diskurs und keine Gespräche über Träume aus einer Mutterperspektive. Aber anscheinend ja irgendwo ein ganz großes Bedürfnis, was kommerziell gestillt wird gleichzeitig, ohne dass viel drüber gesprochen wird. Aber auch deshalb bin ich total gespannt, was ich heute Neues über dich lerne, weil ich glaube, auch wir haben nicht so viel über das Thema Träume geredet, außer vielleicht so die ein, zwei großen Lebensträume, denen wir so nachhängen. Da bin ich gespannt, was du mir so erzählst.
Ja, ich freue mich.
Ich würde das Ganze so ein bisschen chronologisch aufbauen und erstmal so Revue passieren lassen. Was waren denn mal unsere großen Träume so als Jugendliche oder junge Erwachsene? Wo kommen wir her? Wie hat sich das verändert? Und welche von den Träumen sind vielleicht unmöglich geworden, weil wir Kinder bekommen haben? Welchen davon trauern wir nach? Und welche sagen wir, nee, also dieser Traum, der muss noch umgesetzt werden, der kommt irgendwann. Und aber vielleicht auch, welche sind neu dazugekommen? Und welche haben wir dann auch, obwohl wir Kinder hatten oder vielleicht weil wir Kinder hatten, verwirklicht? Also fang doch mal an, liebe Anna. Erzähl doch mal, was warst du so für ein Kind, so eine Jugendliche? Was hattest du da so für Vorstellungen von deinem Leben als Erwachsene? Was für Träume hattest du? Wie hast du dir dein Leben erträumt?
Also ich glaube, ich war kein so ein Kind, das immer so den einen Traum hatte. Ich glaube, viele Kinder sind ja so, Gott, ich will unbedingt Tierärztin werden. Und jahrelang geht es dann nur darum, irgendwie um diesen einen Traum. Das war bei mir nicht so. Ich habe auch meine Mama gefragt, tatsächlich in Vorbereitung auf die Folge. Und die meinte auch so, ich wollte vor allem ganz, ganz viele verschiedene Sachen sein und werden. Nur Lehrerin nicht, weil das hat also meine Oma konnte sich selber diesen Traum quasi nicht verwirklichen, hat dann immer versucht, so meine Cousins und Cousinen ein bisschen dazu zu überreden, dass doch Lehrer, Lehrerin total der tolle Beruf ist, weil sie den eben selber durch ihre Kinder damals und auch der damaligen Zeit geschuldet, musste sie den eben begraben, diesen Traum für sich. Und ja, ich glaube, ich wollte ganz unterschiedliche Berufe machen, aber Mama sein war schon immer so mit dabei. Also als kleineres Kind wollte ich dann eine Fußballmannschaft, Söhne, also 11 Jungs.
Oh mein Gott, das nicht.
Und auch später wollte ich eigentlich immer dann, also da waren es keine 11 Jungs mehr, das war dann schon klar, dass es ein bisschen unrealistisch ist, da wollte ich dann mindestens 3 oder 4 Kinder auf jeden Fall. Und Karriere wollte ich aber auch machen. Also das war immer klar, dass das irgendwie beides passieren soll. Und als ich dann älter war, so ums Abi rum, hatte ich, glaube ich, lang den Traum, so Diplomatin zu werden und dann alle 3, 4 Jahre eben umzuziehen, viel Geld zu verdienen. Das fand ich damals echt ziemlich, ziemlich cool. Und natürlich trotzdem mit Familie, ne? Also es war immer so die Vorstellung, ich wupp das dann alles. Ich bin die mega coole Karrierefrau, die irgendwie durch die Gegend jetsettet und aber halt gleichzeitig auch noch viele Kinder hat irgendwie. Und dann habe ich im Senegal die Frau des österreichischen Botschafters kennengelernt, für die das halt so Realität war. Ja, und das fand ich einfach mega beeindruckend, dachte mir, ich will das auch. Und ja, ich habe tatsächlich auch in mein Abi-Buch geguckt. Und da steht in dieser Kategorie, da sehe ich mich in 10 Jahren, steht drin, ich sehe mich mit reichem Mann, 2 Kindern und Porsche Cayenne in der Garage. Ja, ist wohl keiner von den 3 Aspekten wahr geworden, aber so, glaube ich, war mein Lebenstraum. Wie war das bei dir?
Also ich wollte ganz früh Astronautin werden. Und also über Familie habe ich nie nachgedacht. Das kam gar nicht in meinen Zukunftsvorstellungen vor. War für mich auch so selbstverständlich, dass das als Astronautin auch gar keine Option ist, weil man ist da irgendwie ein paar Jahre im All oder ein paar Monate und auf der Erde vergeht auch die Zeit anders. Ja, also ging das nicht. Also auch schon allein Partnerschaft war für mich, glaube ich, keine Option. Also ja, wie soll man eine Beziehung mit jemandem führen, wenn man nicht da ist und auch nicht wirklich kommunizieren kann. Aber das war jetzt nicht irgendwie... Ja.
Nun, nicht auf dieser Erde.
Ja, also es war aber auch jetzt nicht irgendwie ein Opfer oder dass ich das irgendwie mir da groß Gedanken drüber gemacht habe. Es war einfach eine Tatsache, dass das halt nicht Teil des Lebenskonzeptes ist. Das war auch total okay. Ja, aber dieser Astronautin-Traum hat sich relativ schnell, glaube ich, als ältere Jugendliche erledigt. Ich weiß gar nicht, wie ich überhaupt da mal drauf gekommen bin, weil eigentlich ist weder Mathe noch Physik und Astronomie jetzt auch nicht so mega krass mein Steckenpferd. Also weiß ich nicht, was mich da so fasziniert hat. Und als Jugendliche habe ich dann eher ganz viel in Richtung Medien gemacht. Ich habe viele Praktika gemacht und ich war bei der Jugendpresse aktiv. Ich habe ein eigenes Jugendmagazin rausgegeben. Und dann dachte ich, ja, irgendwie in die Richtung. Und es hat mich halt auch schon immer in die Welt rausgezogen. Und ich glaube so als Vorstellung, weißt ja auch, wie du aus Folge 3 weißt, dass ich Sprachen liebe. Also ich dachte immer, ich weiß gar nicht, ob es noch Jugendliche oder schon junge Erwachsene war, aber ich dachte, ich werde einfach, mein Leben besteht daraus, so um die Welt zu ziehen. Vielleicht so als Reisejournalistin oder Bloggerin, aber ja, dass ich keinen festen Wohnort haben werde und einfach immer irgendwie unterwegs bin. So habe ich mir mein Leben vorgestellt. Also ganz anders als bei dir, da kam Familie so gar nicht vor.
Ja, spannend.
Mich würde interessieren, woher kam das bei dir? Also man kann auch fragen, woher kam das bei mir? Aber was hast du damit verbunden, mit diesem, dass Familie Teil deines Lebens ist? War das auch einfach so eine Tatsache oder?
Ja, ich glaube, viel war dem geschuldet, dass ich habe 3 Geschwister, 2 väterlicherseits und 1 mütterlicherseits. Und die sind alle zwischen 8 und 12 Jahre jünger als ich, also da war ein sehr großer Abstand. Ich glaube, ich habe mich viel so in beiden Familien irgendwie manchmal wie das 5. Rad am Wagen gefühlt. Deswegen hatte ich, glaube ich, immer stark den Wunsch zu sagen, so nee, ich möchte dann irgendwie mehrere Geschwister nah aufeinander, die dann halt wirklich so diesen geschwisterlichen Zusammenhalt, so habe ich mir das immer vorgestellt, haben. Weil ich das bei anderen halt gesehen habe, die so, also mittlerweile zum Beispiel mit meiner Schwester verstehe ich mich richtig gut. Hallo Lalo, Grüße gehen raus. Also wir sind auch voll eng, weil jetzt einfach die 8 Jahre Unterschied nicht mehr so ins Gewicht fallen, aber damals haben wir halt, ne, also nicht so viel gemein gehabt. Ja, das hätte ich mir, glaube ich, gewünscht, einfach Geschwister, die näher vom Alter sind und mit denen man einfach zusammen richtig aufwächst. Und ja, ich glaube, drum dachte ich mir so, wenn ich das nicht haben kann, will ich es irgendwie über meine Kinder leben, glaube ich, war so der Hintergedanke.
Ja, das kann ich total gut verstehen. Dann so deine eigene Vorstellung von Familie, das, was dir gefehlt hat, dass du das dann sozusagen selbst ermächtigt umsetzen kannst. Ja.
Ja, genau.
Ja, dann ist natürlich direkt meine nächste spannende Frage. Hat sich das denn bei dir gehalten, diese Träume und Vorstellungen, als du volljährig warst oder junge Erwachsene? Oder hat sich das komplett nochmal verändert?
Also ich glaube, als ich
volljährig war, war ich irgendwie erstmal ziemlich lost. Also ich glaube, ganz viele sind wirklich von der Schule abgegangen und waren so, okay, ich habe irgendwie einen Plan. Und ich war so, okay, ich weiß gar nicht so richtig, wohin mit mir irgendwie. Und ich glaube, ich hatte schon Träume, aber habe selber nicht so wirklich an die Umsetzung geglaubt. Und ich war dann ja auch erstmal ein Jahr im Senegal und habe da danach versucht, in Frankreich Medizin zu studieren. Ich glaube, das war aber nicht so wirklich aus eigener innerer Überzeugung, sondern einfach, weil ich diese Vorbilder in der Familie hatte, denen ich halt nacheifern wollte, weil ich eben selber nicht so ganz genau wusste, was mein Herz eigentlich will oder mir das auch nicht zugetraut habe. Dann habe ich glorreiche 3 Wochen dieses Medizinstudium durchgehalten, habe dann abgebrochen und bin dann auch relativ bald schwanger geworden. Da habe ich hier und da noch Praktikum gemacht und genau, und dann hat es natürlich nicht mehr so wahnsinnig viel Raum zum Träumen gelassen erstmal. Also dann habe ich halt mich für einen Bachelor entschieden und habe das auch durchgezogen und habe auch nebenbei dann gearbeitet in was in der Richtung. Und ja, dann war erstmal vorbei mit dem Träumen tatsächlich so richtig.
Zu viel Realität für Träume.
Ja, schon.
Ja, also ich wusste, glaube ich, sehr konkret, was ich wollte. Und zwar weg. Und am besten Weltreise. Das habe ich mich dann nicht so ganz alleine getraut, aber ich habe das in so verschiedenen Etappen umgesetzt. Ich habe mir schon so ein Jahr freigenommen nach dem Abi und war in Marokko und in Uruguay und wusste auch, dass ich zum Studieren nachher außerhalb Bayerns studieren möchte. Ich weiß gar nicht mehr, warum ich mich für ein Studium in Deutschland entschieden habe. Das überrascht mich im Nachhinein eigentlich, dass ich nicht nach Spanien gegangen bin oder so, aber whatever. Ich habe mich auf jeden Fall für Kulturwissenschaften und Lateinamerika-Studien entschieden, was ja natürlich auch total so meinem inneren Fluchttrieb entsprochen hat und auch meinen Interessen. Und da habe ich auch einen Traumberuf kennengelernt. Also ich glaube, ich habe über Botschafterin tatsächlich auch mal nachgedacht, aber als ich mich konkreter damit auseinandergesetzt habe, war mir das doch als zu förmlich und politisch, also politisch, naja, das heißt jetzt anders, ob ich das schlecht finde, wenn Jobs politisch sind, aber politisch im Sinne von, man muss Sprachrohr für die aktuelle Regierung sein. Und das war mir, da war ich ein bisschen zu kontra.
Ja, du musst halt wirklich diplomatisch sein, wortwörtlich steckt dir im Berufsbegriff drin. Ach, so ist das.
Ja, nee, das wäre nicht so meins gewesen. Ich habe aber über den Newsletter vom Institut, kam mal so ein Job rum. Damals war ich aber noch nicht fertig mit dem Studium, deswegen kam das nicht für mich in Frage. Aber ich dachte mir, boah, wenn ich sowas nochmal finde, sowas möchte ich machen. Und zwar war das von Lego. Und die haben KulturwissenschaftlerInnen gesucht, die weltweit in alle Büros, alle Lego-Niederlassungen fliegen, fahren, was auch immer, reisen. Also auf allen Kontinenten sind diese Niederlassungen. Und dann Interviews führen mit deren Mitarbeitenden, um die Arbeitsbedingungen und die Bürogestaltung, sozusagen die Innenarchitektur, zu verbessern. Also der Gedanke war, okay, fühlen diese Mitarbeitenden sich besser, wenn sie irgendwie in Einzelbüros arbeiten oder wenn sie in Gemeinschaftsbüros arbeiten, braucht es viele Pflanzen oder wenig Pflanzen, braucht es gemeinsam Mittagspausen oder nicht, ne? Also irgendwie so dieses, was ist für die Menschen am besten, je nach Ort. Und das wäre mein Job gewesen. Und ich dachte mir so, boah, was für ein Geschenk. Also erstens darfst du überall auf die Welt hin, ist alles bezahlt. Und dann ist dein Job, Menschen glücklich zu machen, so, denen zuzuhören, was ihre Bedürfnisse ist und dann denen so was richtig Cooles irgendwie da zu bieten. Yeah. Und natürlich gleichzeitig hätte ich auch mega viel gelernt, ne, wie unterschiedlich Menschen sind und wie unterschiedlich man sich auch gute Arbeitsbedingungen vorstellt. Ach ja, also ich, Lego, falls es den Job noch gibt, ne, hier bin ich.
Unbedingt.
Aber ja, nicht so familienfreundlich, würde ich mal sagen. Also wahrscheinlich auch ein Traum, der gerade nicht umsetzbar wäre.
Ja. In 10 Jahren. Also
ich liebe es. Ich halte so an dem in 10 Jahren fest.
Ja. Also ich gehe davon aus, dass sich dann dein Traum vom NomadInnenleben verändert hat mit der Mutterschaft.
Ja, wir sind eigentlich direkt beim nächsten Abschnitt. Ob dein Traum, ob mein Traum, ob sich unsere Träume durch die Geburt unseres Kindes verändert haben, in egal welche Richtung, oder wir sie teilweise auch einfach komplett ad acta gelegt haben. Wie war das bei dir? Vom Traum übers Lostsein hin zum Kinderkriegen?
Also ich glaube, das, was du beschreibst, so als du wolltest weg und war für mich, glaube ich,
Ja, war ähnlich. Aber ich sehe das, glaube ich, ein bisschen negativer. Also ich habe das für mich eher so in der Retrospektive als so relativ rastlos und ja, schon auch entdecken wollen. Also ich wollte schon auch neue Sachen sehen, aber es war ganz viel, glaube ich, so Ruhelosigkeit. In der Retrospektive definitiv eher so vor was weglaufen, statt jetzt irgendwie auf was zulaufen konkret bei mir. Und weglaufen vor allem so vor Konventionen, vor Normen, die es so gesellschaftlich und familiär in meinem Umfeld eben gab. Also zum Beispiel das erste Mal, wo ich das so praktiziert habe, war das Auslandsjahr in den USA, wo ich zum Beispiel dann mich ganz, ganz stark mit meinem Queersein auseinandergesetzt habe und das eben so diese Seite von mir kennenlernen konnte, was ich bestimmt anderweitig in Deutschland so wäre das nicht möglich gewesen oder es hätte viel länger gedauert auf jeden Fall. Und es war damals echt eine Riesenbefreiung. Und mit Kind geht es natürlich nicht, dass man so rast- und ruhelos irgendwie durch die Gegend reist. Und ich muss sagen, mittlerweile bin ich da echt recht dankbar für eigentlich, weil ich mich diesem geografischen Eskapismus da nicht hingeben konnte mit Kind, sondern in gewissem Maßen gezwungen war, mich einfach mit Dingen vor Ort, also auseinanderzusetzen. Als wir dann in der Schwangerschaft zurück in meine Heimatstadt gezogen sind, hatte ich schon auf jeden Fall erstmal das Gefühl so des Scheiterns, weil sehr viel so von meinem Selbstbild auf dieser Abenteuerlust, auf diesem Entdeckergeist beruhte. Und ich mich dann gefragt habe, so, ja, wer bin ich denn überhaupt jetzt? Jetzt bin ich wieder hier zu Hause, in Anführungszeichen. Und wer bin ich überhaupt noch, wenn dieser große Freiheitsdrang, diese Autonomie irgendwie wegfällt? Und das wird jetzt, also war super schwierig für mich jahrelang und wird jetzt langsam besser, je größer das Kind wird, weil eben Freiheit in gewissem Maße wieder mehr möglich ist und wir gleichzeitig jetzt ja eine Stunde so von meiner Heimatstadt entfernt wohnen. Also für mich ist es gerade eine ganz gute Balance so zwischen Autonomie und Nähe. Und ja, wie du sagst, in 10 Jahren ist das für mich auch so das Ziel am Horizont. Also es kommt immer näher, finde ich, so dieser Gedanke, dass man wieder vollkommen frei Entscheidungen treffen kann.
Und dann geht's doch mal für eine Weile ins Ausland?
Ja, ich hoffe doch. Ist ja auch schon so ein Träumchen, so, ne? Spanien, oder? Haben wir doch.
Du und ich auf unserer Finca, Anna.
Ja, unbedingt.
Ja, ich fühl's auch. Ja, bei mir war ich auch in der Retrospektive ist es weniger negativ geprägt und das Sesshaftwerden weniger positiv, muss ich sagen. Ja. Ja, also das mit dem Nomadinnenleben, dem Reisen ohne festen Wohnort, aber eigentlich auch das mit der Medien- und Journalismusbranche, wo ja viel Flexibilität nötig ist und viel finanzielle Unsicherheit da ist. Also es war eigentlich erstmal weg vom Tisch. Ist aber vielleicht auch während des Studiums an sich nicht so präsent bei mir gewesen. Ich weiß aber auch, dass ich während meines Bachelorstudiums, als ich dann schwanger war, erstmal wirklich Panik bekommen habe, dass ich mich für so einen brotlosen Studiengang entschieden habe. Und ich mir dachte, fuck, was habe ich nur gemacht? Wie soll ich denn jetzt ein Kind aufziehen? Wie soll ich genug Geld haben? Wie soll ich dem die Stabilität bieten können? Und ja, davor war mir das immer total egal. Ich dachte so, ich mache, worauf ich Lust habe. Wie viel Geld ich damit verdiene, ist mir völlig schnuppe. Ich kann in jeden Lebensbedingungen leben. Ich kann mir das Zimmer mit 10 Leuten teilen. So, ist überhaupt kein Problem. Hauptsache, ich mache was mich glücklich macht und erfüllt. Nur das ist wichtig. Und dann wird mir das auch nicht wichtig sein, wie ich lebe und wohne. Ja, und das war aber dann für mich gar keine Option mit Kind, weil dem Kind wollte ich natürlich eine Wohnung bieten und ja, ein sicheres Einkommen und dass ich da bin und keine unmöglichen Arbeitszeiten habe. Und ja, dann war ich so, oh, wie kriege ich das denn jetzt gelöst mit so einem kulturwissenschaftlichen Studiengang? Und ich war auch echt kurz davor so, okay, statt Master direkt arbeiten dann, das muss sein, oder dann irgendwie vielleicht ein Master in eine Richtung, was so ein bisschen sicherer ist. Aber ich muss sagen, ich habe mich auch wieder ein bisschen beruhigt nach der Geburt und habe meinen Master doch in eine ähnliche Richtung gemacht, transkulturelle Studien. Und dachte mir so, ja, es wird schon. Ja. Ja, Fußnote, es ist nicht geworden. Es war ein brotloser Studiengang.
Hey, mach mir hier keine Ängste. Ich bin ja mit dem Master noch jetzt dann bald fertig. Nee, aber ich hatte das auch. Ich kenne das. Ich habe ja nach dem Bachelor hatte ich dann auch eine Phase, da war auch noch Corona und es gab einfach keine Jobs. Es war so scheiße. Und dann habe ich ein Semester Mittelschullehramt studiert, weil ich mir so dachte, ja, Lehrkräfte
Mangel und so braucht sowieso. Also ich kenne das, diese Angst dann, ja, oder diese Existenzängste.
Ja, trotzdem habe ich das Gefühl, du machst das schon auch ein bisschen mit mehr Weitsicht. Du machst jetzt auch noch so eine Weiterbildung und hast schon irgendwie so ein bisschen Fuß in der Tür bei so gewissen Zukunftsaussichten. Ich glaube, was ich auch noch dazu sagen muss, wir sind ja dann doch nochmal nach Kamerun gezogen. Und dann bin ich mit meinem Masterabschluss im Prinzip ganz neu erst wieder nach Deutschland gekommen. Und dann hat mir halt das Netzwerk gefehlt, die Kontakte gefehlt, die Berufserfahrung bei irgendwie Vereinen oder Institutionen in Deutschland, wo ich irgendwie dran hätte anknüpfen können. Aber gut.
Ja.
Ich muss auch sagen, das spricht natürlich auch so ein bisschen meine Prägung als Wohlstandskind aus mir, dass ich halt im Wohlstand aufgewachsen bin und Geld kein Thema für mich war in dem Sinne, dass ich mir darum hätte Sorgen machen müssen. Und deswegen bin ich, glaube ich, auch so beruhigt damals an die Situation rangegangen. Das ist, glaube ich, ja, ist sehr typisch für die Generation, die da aufwächst. Da wissen die Migra-Kinder auch, die können, also kenne ich ja auch, dass da sehr viel bewusster die Studienwahl gewählt wird, gerade auch was finanzielle Sicherheit angeht. Ja, mich hat das dann irgendwie als junge Erwachsene einmal eingeholt.
Gibt es auch Dinge, wo du sagst, so gibt es noch andere Entscheidungen oder so, wo du sagen würdest, ja, die habe ich dank des Kindes gemacht, erlebt, getroffen?
Ja, schon. Also zum Beispiel über ein Jahr lang in Kamerun zu leben. Also ich habe da ja mein Auslandssemester im Bachelor schon gemacht, aber ich hätte ohne meine Tochter und natürlich ihren Vater meinen Master auf jeden Fall nochmal in einem anderen Land gemacht. Gemäß der Devise, alles, was geht, mitnehmen.
Ja.
Ja, genau. Aber so, dass nochmal nach Kamerun zu gehen und auch über ein Jahr dort zu wohnen und auch als Teil einer Familie da zu wohnen, das hat mir erlaubt, das Land auch nochmal ganz anders kennenzulernen. Und ich muss sagen, es hat mich auch ein bisschen verwurzelt irgendwo. Und vielleicht klingt das für manche komisch, aber für mich macht Kamerun durchaus ein Teil meiner Identität aus, auch immer noch, auch wenn ich von Maxis Papa getrennt bin. Und das wird auch so bleiben. Also zum einen wohnt ja die Familie meiner Tochter da auch, wo wir auch wieder beim Familienthema der letzten Folge sind. Das ist auch meine Familie irgendwo, auch wenn das vielleicht nicht die gleichen Verbindungen sind. Aber ich kann mich dann nicht außen vor sehen, als ob ich damit nichts zu tun hätte. Und auf so eine Art nochmal mit einem anderen Land verbunden zu sein, was man nicht durch die eigene Kindheit oder die eigene Herkunftsfamilie oder so kennengelernt hat, das finde ich schon eine besondere Art der Verbindung. Und dann natürlich in dieser Konstellation auch nochmal, ich komme aus einem Land des globalen Nordens und habe diese Privilegien, auch die Privilegien meines Weißseins und hatte aber die Möglichkeit, das Geschenk, so eine Verbindung zum Land des globalen Südens aufzubauen. Das hat mich auf viele Arten verändert und ich habe da sehr viel gelernt und ich denke, ich konnte da auch neue Perspektiven auf mich und die Welt einnehmen. Und wer weiß, was für ein Mensch ich wäre oder wie ich die Welt sehen würde, hätte ich ja diese Erfahrung nicht machen dürfen.
Wie schön.
Ist das denn bei dir? Was für Lebensentscheidungen hast du dank deines Kindes erlebt?
Mir hat die Mutterschaft vor allem gezeigt, glaube ich, dass es nicht nur einen Weg gibt, wie man ein glückliches Leben führen kann. Also, wer weiß, vielleicht hätte ich wirklich irgendwann einen reichen Mann kennengelernt und 3 Kinder mit dem bekommen und hätte dann Porsche Cayenne in der Garage gehabt und wäre mega glücklich geworden. So, who knows? Also, kann ja sein. Oder ich wäre irgendwie eine kinderlose Businessfrau mit 3 Katzen geworden. Oder jetzt bin ich eben Wochenendmama in der Kulturbranche. Und ja, ich finde, es gibt nicht nur den einen Weg. Und jetzt kommt, Achtung, ein weises Zitat von meiner Partnerin, die immer sagt, so, don't focus on making the right decision, make the decision right. Also konzentriere dich nicht so drauf, unbedingt die richtige Entscheidung treffen zu müssen, sondern mach die Entscheidung zu der richtigen Entscheidung. Also setz die Energie eher darin, dass die Entscheidung, die du getroffen hast, gut ist oder gut wird. Und das ist ja beim Kinderkriegen irgendwie zwangsläufig so, weil da gibt es überhaupt keine Möglichkeit, daran zu zweifeln. Natürlich kann man daran zweifeln, habe ich auch, mache ich auch immer noch, aber man kann es nun mal nicht mehr rückgängig machen. Und dann das Einzige, was einem übrig bleibt, ist irgendwie die Energie da reinzusetzen, das in die bestmögliche Entscheidung zu verwandeln. Und das finde ich eben übertragbar auch ganz, ganz viele Lebensentscheidungen.
Was eben jetzt nicht heißt, dass man nicht manchmal zweifelt oder overthinkt oder wie auch immer. Aber ich finde schon, dass es mir dann leichter fällt, den Fokus wieder zu verschieben auf das Positive. Mutterschaft hat mich schon krass an die Grenze gebracht und mir im Endeffekt aber schon auch gezeigt, dass ich resilienter bin, als ich dachte. Und dass meine große Stärke eigentlich darin liegt, Dinge dann in die Hand zu nehmen und zu verändern und zum Positiven zu verändern. Und es ist vielleicht nicht so die eine Entscheidung, die ich wegen meines Kindes irgendwie dank meines Kindes machen durfte, sondern es ist, glaube ich, eher so ein Mindset, was ich mir irgendwie erkämpft habe durch die Auseinandersetzung mit der Mutterschaft. Und da bin ich dankbar für.
Kann ich richtig gut verstehen. Also zum einen ist mir gerade aufgefallen, dass wir uns ja nur deshalb kennen, weil wir Kinder bekommen haben.
Ja. Ja, siehst du? Oh Gott, Anna.
Was wäre das für ein Leben gewesen ohne dich?
Krass.
Sehr gut. Also meine Freundin, die tut sich immer so Highs und Lows des Tages aufschreiben. Das wäre auf jeden Fall jetzt mein High des Tages.
Ja.
Und andererseits diese persönliche innere Entwicklung und die Stärke, die man dazu gewinnt, ich kann es auch unterschreiben. Also nicht unbedingt, dass wir perfektere Menschen dadurch werden oder irgendwie sehr viel versierter sind, was dann Konflikte in der Partnerschaft oder whatever angeht. Ich glaube, das wäre ein bisschen zu weit gefasst. Aber oft denke ich mir gerade im Berufsleben so, mein privates Leben ist viel stressiger. Ich muss viel mehr organisieren, ich muss viel mehr unter einen Hut kriegen, ich muss viel mehr schaffen. So, it's just a job, so als ob mich das jetzt überfordern könnte oder ich das nicht hinkriegen könnte. Und gleichzeitig merke ich halt auch, das kennst du sicherlich auch, als Eltern ist man meistens halt auch viel stärker organisiert als so AltersgenossInnen. Also man hat einen stärker strukturierten Tagesablauf, setzt sich früher mit so Verantwortung auseinander. Ja, und das, ich weiß nicht, wer wäre ich, wenn ich mich mit sowas nicht hätte auseinandersetzen müssen? Ich weiß es nicht, auf jeden Fall nicht ich.
Das stimmt.
Anna, was würdest du denn sagen, gibt es denn noch alte Träume, die du eigentlich immer noch hast, wo du vielleicht sagst, jetzt vielleicht gerade nicht in der Umsetzung, geht vielleicht gerade nicht, aber die warten noch auf dich und die willst du auf keinen Fall loslassen. Vielleicht machst du die, wenn das Kind größer ist oder wenn das Kind vielleicht ausgezogen ist. Gibt's da was?
Also ich glaube auf jeden Fall nochmal im Ausland leben, irgendwo am Meer. Das würde ich auf jeden Fall nochmal machen. Mhm. Ich wollte unbedingt auch mal mit dem Zug von Dakar nach Bamako fahren. Ich glaube, das geht aktuell nicht, aber da hätte ich richtig Lust drauf. Ich glaube, so richtig Pärchenleben genießen fände ich auch toll, so ohne Kinderverantwortung. Das ist auf jeden Fall so ein Traum. Und ja, in 10 Jahren glaube ich, also ich tue mir manchmal schwer damit, das so zuzulassen, so zu träumen, weil es dann manchmal zu sehr wehtut, dass es jetzt aktuell nicht geht. Und ich freue mich, glaube ich, einfach drauf, wenn ich merke, so in 10 Jahren darf ich dann einfach da wieder drüber nachdenken, was für Entscheidungen ich nur für mich ganz alleine, für niemand anderen irgendwie treffen möchte. Ja, und du?
Ja, auch im Ausland leben. Also ich glaube gerade Spanien, das ist schon mein auch so ein Heimatsgefühl für mich. Und ich weine auch jedes Jahr ein bisschen, wenn ich da bin und das Land verlassen muss. Ich habe da einfach sehr großes Gefühl des Ankommens. Ich kann mir sehr gut vorstellen, da auch alt zu werden. Wobei ich natürlich auch merke, je mehr Zeit man an einem Ort verbringt, sei das jetzt eine Stadt oder auch Deutschland als Land, desto mehr verwurzelt man sich halt auch. Beziehungsweise andersherum, durch mein Nomadinnenleben, teilweise davor habe ich eben auch viele Freundschaften ein bisschen überall verteilt. Und das ist schon auch schade. Also es tut schon auch weh, dass man oft seine Lieblingsmenschen gar nicht um sich herum hat, gar nicht in der Nähe und Reichweite.
Ja. Yeah.
Und ja, mal gucken. Also in 10 Jahren vielleicht wäre der Preis dann doch auch zu hoch zu gehen, weil ich mir dann einfach so viel hier aufgebaut habe.
Mm.
Vielleicht will ich dann auch nicht nochmal neu anfangen.
Ja.
Wir werden es sehen. Und ein Traum, den ich aktuell so habe, also vielleicht möchte Maxi ein Auslandsjahr machen in der 9. Klasse. Da dachte ich mir so, vielleicht kann ich ja dann auch ein Auslandsjahr machen.
Aber woanders als sie, oder?
Ja, also ich habe aktuell 2 Überlegungen. Das eins ist, dass ich so ein bisschen Städtehopping mache in Europa, so 3 Monate jeweils in einer anderen Stadt lebe. Es gibt so ein paar Städte, in denen wollte ich unbedingt gerne auch einfach mal längere Zeit verbringen und leben.
Unbedingt und 3 Monate bei uns, oder? Würde ich sagen.
Hallo? Vielleicht nicht meine Lieblingsstadt, aber immerhin mein Lieblingsmensch.
Oh.
Ja, auch das, also hatte ich mir auch überlegt, tatsächlich, warum mache ich nicht auch einfach so 2 Monate immer in der Nähe von Freundinnen und ja, kann dann einfach die Zeit genießen, dass ich Zeit mit diesen Menschen verbringen kann.
Ja.
Ist auch ein Gedanke gewesen. Genau, und ich dachte mir, wenn ich in Europa bin, ist natürlich dann immer noch irgendwie in Greifweite von Maxi, falls irgendwas sein sollte, man weiß ja nie, dass ich auch irgendwie schnell bei ihr wäre. Und die andere Option ist, weiß ich noch nicht, ob ich mich das trauen würde, ich habe ja meinen Freiwilligendienst in Uruguay gemacht und das ist auch ein Land, das ich sehr, sehr gerne mochte. Und ich bin nie wieder da gewesen seitdem. Ich habe es tatsächlich 2-mal versucht, aber ist ein bisschen am Kind haben gescheitert. Und ich weiß nicht, ob ich mir vorstellen kann, dauerhaft da zu leben, weil eben diese Entfernung zu Europa ziemlich weit ist. Und ich mir auch denke, ja, mit meinen Eltern, also je älter ich werde, desto älter werden die ja auch. Was ist, wenn ich komplett auswandere? Ja. Ist vielleicht
da kommt die nächste Sorgearbeit auf uns zu.
Ja, selbst wenn man sich nicht so kümmern muss, aber ich denke mir, was ist, wenn es irgendwie mal einen Notfall gibt? Was ist, wenn man irgendwie mal gebraucht wird und dann ist man so weit weg? Genau, das ist so mein Gedanke, wo ich mir denke, auch oder auch meine Freundin, ne? Also das sind natürlich viele Flugstunden und ich sehe auch schon mit Kamerun, wie selten ich das dann mache, obwohl es richtig schön jedes Mal ist, wenn ich meine Freunde da treffen kann. Aber ich dachte mir, wenn Maxi so ein Auslandsjahr macht, vielleicht so für ein Jahr nach Uruguay, das einfach ein Jahr lang mal nochmal zu erleben oder 9 Monate.
Ja.
Das wäre so meine zweite Option. Genau, aber da muss ich, glaube ich, auch nochmal gut drüber nachdenken. Erstmal muss das überhaupt feststehen, dass sie das macht und dann würde ich nochmal drüber nachdenken, ob das zu weit weg wäre und das in Ordnung wäre. Das sind gerade so Träume, denen ich noch
crazy. Den kannte ich noch gar nicht, ey. Halt mich auf den Laufenden. Klingt mega. Ich komme dich besuchen, unbedingt. Egal wo.
Apropos neue unbekannte Träume. Welche Träume hast du denn mit deinem Kind? Oder vielleicht auch ganz unrealistische, das macht ja gar nichts. Und vielleicht auch, welche Träume hast du wegen deines Kindes entwickelt? Also die vielleicht nicht zwingend mit deinem Kind sind, aber was dein Kind irgendwie, wo es dich zum Denken angeregt hat oder neue Sehnsüchte erweckt.
Also ich glaube, ich würde irgendwie schon gerne nochmal in Gemeinschaft wohnen, so richtig. Da hätte ich Bock drauf. Also ob das jetzt irgendwie, oder so eine Idealvorstellung wäre das so in einem Gebäude mit mehreren Wohnungen, wo dann irgendwie halt Menschen, mit denen man sich einfach gut versteht, vielleicht irgendwie Gemeinschaftsräume, ein gemeinschaftlicher Garten oder so zusammenwohnt. Ich glaube, das fände ich schön. Weiß ich jetzt nicht, ob das wegen meines Kindes ist, aber das fände ich mit meinem Kind schön, glaube ich.
Same.
Also ich muss sagen, dass ich früher das immer voll cool fand, wenn Eltern irgendwelche krassen Dinge mit ihren Kindern machen oder irgendwelche Lebensträume verwirklichen, sage ich jetzt mal, wie eine Weltreise oder eben halt auswandern in ein anderes Land, irgendwie einen alten Bauernhof kaufen und renovieren und so weiter. Und habe mir immer gedacht, boah, wie cool, ich will das auch. Und jetzt vielleicht so seit einem Jahr denke ich mir aber immer mehr so, man weiß gar nicht, ob und wie sehr sie das wirklich erfüllt. Ich weiß zum Beispiel jetzt auch für mich, das sieht immer so toll aus, Weltreise mit Kind und oh mein Gott, die machen das trotz Kinder und so. Aber ich weiß zum Beispiel, für mich wäre das Horror. Das ist eine Horrorvorstellung eigentlich, wenn ich ehrlich bin. Ich finde schon 2 Wochen Urlaub mit Kind richtig krass. Also einfach mega, mega anstrengend und dieses nirgendwo gesettelt sein und ne, also das klingt in der Theorie super, super cool. Aber ich weiß, dass das de facto für mich, also insofern ist es schön, daran zu denken und davon zu träumen. Aber ich bin auch froh, wenn das nur ein Traum bleibt. Weißt du, wie ich meine?
Also ich habe tatsächlich auch mir manchmal so gedacht, so, boah, warum habe ich mit Maxi nicht mehr Reisen gemacht, gerade bevor sie eingeschult wurde.
Ja.
Aber also es gab natürlich Gründe, warum ich das nicht gemacht habe. Zum einen Geld. Und also entweder musste ich halt studieren oder arbeiten. Ich hätte nicht die Möglichkeit gehabt, das einfach sein zu lassen. Und zum anderen waren auch die Lebensumstände von uns als Familie, haben das nicht hergegeben. Also als ich noch mit Maxis Papa zusammen war, das hatten wir ganz andere Prioritäten, was wir erstmal irgendwie auf die Reihe kriegen mussten. Ja, Maxis Papa hat ja auch keinen deutschen Pass. Der kann gar nicht so wie wir unbefangen durch die Welt reisen mit unserem Visumsprivileg und unserer Reisefreiheit. Aber ich glaube, es wäre auch gar keine Option für ihn gewesen. Es war schon Struggle genug, irgendwie mal hier in so einem komplett anderen Land Fuß zu fassen. Und ich muss aber auch sagen, ich habe auch mal so einen Erfahrungsbericht von einem Elternteil gehört. Die haben das, glaube ich, mit Fahrrad gemacht oder die Person war, glaube ich, alleine. Und die meinte, dass sie halt total in den Flow mit ihrem Kind gekommen ist und die so total als Team zusammengewachsen sind. Mhm. Ich kann es nicht beurteilen, wie das mit meinem Kind wäre, aber ich kann mir das schon vorstellen, wenn halt auch so Tagesabläufe immer gleich sind, auch wenn sich die Orte immer ändern, aber Tagesabläufe immer gleich sind, man hat nicht diesen Terminstress, man muss nicht zum Klavier, man muss nicht in die Schule, man muss nicht dies und das und alles irgendwie unter einen Hut kriegen und Playdates. Vielleicht, ja, gibt es einem auch noch eine ganz andere Bindung, die man zueinander hat oder Zusammenspiel, wer weiß. Allerdings habe ich auch gemerkt, vielleicht war es auch nur eine Phase, aber nicht besser, aber zwischendrin hatte Maxi auch sehr wenig Kapazitäten für Reisen. Wenn wir am Wochenende bei FreundInnen waren, das war teilweise echt anstrengend, dann gab es Riesenstreit, weil sie da in irgendwelchen Betten oder Sofas schlafen sollte und die waren angeblich alle zu hart, alle zu irgendwas. Da konnte man auf keinen Fall schlafen. Das war echt richtig anstrengend. Eine Weltreise wäre gerade auch keine Option für mich und würde sie, glaube ich, auch nicht spannend finden.
Ja, voll. Also ich merke auch so jetzt in der Schule, dann käme ja noch das Beschulen dazu und so. Das wäre sowieso Horror, finde ich dann, wenn man unterwegs ist, sich dann um die Beschulung des Kindes zu kümmern. Aber auch sowas wie irgendwie eine feste Freundinnengruppe. Also einfach so Dinge, die für Kinder, glaube ich, schon immer wichtiger sind. Und da würde sich das jetzt einfach auch falsch anfühlen. Und auch nicht wie die Erfüllung eines Traums für mich, muss ich sagen, wenn ich mein Kind da rausreiße und sage so, komm, jetzt los geht's irgendwie. Ja, genau. Drum bin ich eher so, gerade ist das Leben okay, so wie es ist. Und es ist Zeit für die ganz, ganz großen Träume, die ich habe für mich, wo ich dann nicht mein Kind irgendwie mit einbinden muss. Die kommt dann wieder und das ist auch okay.
Andererseits, Anna, was ich mir auch öfter denke, was wir vielleicht gar nicht so vergessen dürfen, sowohl ich als auch du waren ja auch mit dem Kind ein Jahr im Ausland. Mhm. Und ich glaube, das ist auch eine krasse Sache. Also wie viele Familien machen das?
Und, ja, würde ich auch nicht nochmal machen.
Aber da hast du schon so ein bisschen so auch deinen Wunsch mit erfüllt, oder? Oder wie würdest
ja,
du das?
Ja, auf jeden Fall, aber ich muss sagen, ich glaube, drum bin ich jetzt auch so, dass ich mir denke, ich mache das nicht nochmal, weil es war mein Wunsch. Und es war nicht im Endeffekt das, was, glaube ich, für uns... Klar gab es gute Aspekte für Mini, aber es gibt halt auch Träume, wo ich merke, es ist besser, wenn sie warten. Und es wird besser werden, sie mir dann zu erfüllen, wenn die Zeit dazu kommt, als jetzt zu sagen, man muss es sich auf Teufel komm raus erfüllen. Weißt du, wie ich meine?
Hm.
So. Und drum
ja, verstehe ich.
Träume ich einfach noch eine Weile weiter, bis ich dann die Möglichkeit habe, mir den so zu erfüllen, wie es für mich passt und nur für mich. Und genau, und bis dahin, finde ich, kann man ja kleiner träumen. Also es muss ja gar nicht so ein Jahr im Ausland oder sein. Also ich finde, dass Kinder einem ja auch im Alltag ganz viele kleine Träume ermöglichen. Also weiß ich nicht, zum Beispiel so Sachen wie, dass ich jetzt manchmal auf Bäume kletter oder dass wir, wenn da ein Trampolin steht, dann springen wir Trampolin oder ich habe jetzt zum Beispiel Mario Kart für mich entdeckt, da habe ich jetzt vielleicht nicht davon geträumt, aber es sind Dinge, die hätte ich nie gemacht, wenn ich kein Kind hätte oder die würde ich nicht machen, wenn ich kein Kind hätte und die bereichern mein Leben. Und für die ganz großen Träume ist dann später wieder Zeit.
Ja, dann lass uns doch langsam zum Abschluss kommen. Ich glaube, meine letzte Frage an dich wäre, wie würdest du dir denn dein Leben jetzt vorstellen, wenn du kein Kind hättest?
Ich glaube, ich wäre auch glücklich. Ich glaube, ich wäre wahrscheinlich freier. Ich wäre karrieretechnisch wahrscheinlich sehr erfolgreich. Würde wahrscheinlich auch viel reisen. Und wahrscheinlich würde ich mich ständig fragen, wie es wäre, ein Kind zu haben.
Mhm.
Genauso wie ich mich jetzt frage, wie es wäre, keins zu haben. Und ja, vielleicht würde ich mir wünschen, Mutter zu sein und würde auch weiterhin an dieser Illusion festhalten, dass Muttersein das Erfüllendste der Welt ist. Vielleicht hätte ich aber auch verstanden, dass es einfach eine gesellschaftliche Lüge ist, um Frauen an die Care-Arbeit zu binden. Aber ich hoffe oder ich glaube schon, dass ich genauso oder dass ich auch glücklich wäre, so wie ich jetzt glücklich bin.
Und du?
Ich bin sehr überzeugt davon, dass ich nicht in Deutschland leben würde. Aber wer weiß, was das mit mir gemacht hätte, ne? Wer weiß, was das mit den Bindungen zu den Menschen gemacht hätte, die ich habe im Leben, ob die auf die gleiche Weise aufrechterhalten worden wären. Beruflich würde ich sicherlich was ganz anderes machen. Vielleicht wäre ich auch nie irgendwo angekommen. Vielleicht hätte ich mich selbst irgendwo verloren und hätte am Ende gar nicht mehr gewusst, was ich, wenn ich dieses Leben jetzt 3 Jahre lang führe, was ich denn dann eigentlich noch will und mit mir anfangen soll. Ja, dieses was wäre wenn, ist wirklich sehr schwierig. Und dann denke ich mir auch so, selbst wenn das so als Jugendliche nicht mein Traum war, ein Kind zu haben, aber als ich meinen damaligen Partner kennengelernt habe, also Maxis Papa, war für uns schon klar, dass wir auf jeden Fall Kinder zusammen haben werden. Und deswegen denke ich, dass das schon irgendwie, sobald es mehr um, also sobald Partnerschaft mehr eine Lebensrealität in meiner Lebensplanung geworden ist, dass da anscheinend auch Kinder sicher dazugehört haben. Und wahrscheinlich hätte ich so oder so Kinder vermutlich, ja, auch wenn ich sie vielleicht später bekommen hätte oder anders bekommen hätte. Ich wollte eigentlich immer adoptieren, aber am Ende wären es trotzdem immer Kinder und wahrscheinlich, ja, wäre das halt vielleicht stärker mein Lebenstraum gewesen, bevor ich ihn hätte realisieren können. Jetzt habe ich ihn vielleicht realisiert, bevor er zu einem richtigen großen Traum wurde. Und ich muss dann ein bisschen gerade dran denken an meine verschiedenen Quellen, die ich im Internet gefunden habe, wo es dann viel vom Träumen in die Selbstfürsorge übergegangen ist. Und ein Satz, der bei mir ein bisschen hängen geblieben ist, ist, dass wir, indem wir an unsere eigenen Träume glauben und daran auch festhalten, dass wir damit auch unseren Kindern ein Vorbild dafür sind, wie Selbstfürsorge geht und wie wir unsere eigenen Grenzen beschützen und dadurch lernen auch unsere Kinder, wie sie ihre Grenzen bewahren können. Und da war so eine nette Faustregel, dass man versuchen soll oder gucken soll, sich 1 Stunde am Tag nur für sich selbst zu nehmen, 1 kompletten Tag im Monat und 1 komplette Woche im Jahr nur für sich selbst. Mhm. Und das finde ich einen total spannenden Ansatz, weil es klingt erstmal wenig, finde ich, wenn man so in der Traumdimension bleibt. Aber andererseits auch als Person ohne Kind nimmt man sich vielleicht so eine Zeit gar nicht unbedingt bewusst. Oder so viel Zeit. Vielleicht gar nicht. Und ansonsten glaube ich, vielleicht kann man auch sagen, kann sich trauen, mutig zu sein. Und wenn die Decision nicht right war, dann machen wir sie halt right.
Dann machen wir sie halt right. Jawohl. Ja, ich glaube, da ist unsere Energie wirklich viel besser verwendet als beim ständigen Grübeln darüber, ob das die richtige Entscheidung war oder nicht. Nicht, dass ich da so besonders gut drin wäre, aber man kann es ja mal versuchen.
Hast du denn noch was Schönes zum Schluss für mich?
Ja, ich habe was Schönes zum Schluss. Vielleicht auch ein bisschen was Aufregendes. Und zwar waren wir gestern auf einer Kanutour unterwegs mit einer Gruppe Erwachsener. Minnie war dabei und Minnies bester Freund war dabei. Und ich war mit den 2 Kindern im Boot. Wir hatten die Tour so ein bisschen unterschätzt, sagen wir mal. Wir hatten alle keine große Paddelerfahrung, aber es war eine Schnuppertour, die wir gebucht haben. Für Leute, die noch nie gepaddelt haben, stand da dabei. Und dann ging es schon los. Also uns wurde erklärt, wie das läuft. Und dann ging es schon los. Die ersten sind da in den Busch gefahren, auf der einen Seite, die anderen auf der anderen Seite. Wir haben uns ständig gerammt. Es war sehr aufregend. Und dann gab es eine Stelle, wo so halb der Baum ins Wasser hing. Und ich bin mit den Kindern da hängen geblieben, tatsächlich. Dann haben wir es, indem wir so den Limbo nach hinten gemacht haben, gerade noch so unter diesem Baum durchgeschafft. Das Boot ist halb mit Wasser vollgelaufen. Und die 2 hinter uns haben es vorbeigeschafft und die 2 ganz hinten sind komplett stecken geblieben. So. Und dann habe ich zu den Kindern gesagt, ihr bleibt im Boot sitzen, haltet euch fest. Dann bin ich quasi losgelaufen, um denen zu helfen, die zu retten. Hat alles nicht funktioniert. Wir mussten den Typen von dem Kanu
anrufen. Also du bist ausgestiegen aus dem Kanu?
Ja, genau. Oha. Und ich habe die 2 Kinder sitzen lassen.
Mutig.
Ich habe mir gedacht, das ist der ultimative Vertrauensbeweis. Ich habe gesagt, Kinder, wenn ihr euch nur 1 Millimeter bewegt, mache ich nie wieder sowas mit euch. Und es hat 1a funktioniert. Wirklich, ich bin so stolz auf die beiden. Die sind gesessen wie die Eins. Und dann haben sie noch gesagt, sollen wir Hilfe rufen? Oh. Wir rufen mit dem Handy Hilfe. Also es war wirklich, es war großartige Teamarbeit.
Sehr
selbstständig. Das hat mich mega, mega stolz gemacht.
Schön.
Ja, voll. Es war richtig schön und mega abenteuerlich. Also das andere Kind ist auch heimgegangen und hat seinen Eltern sonst was erzählt. Das tat mir sehr leid. Sie haben sich auch gedacht, wo nehmen die mein Kind mit hin?
Ja, danke schön, Anna. Dann wünsche ich dir einen wunderschönen Sommertag. Ich hoffe, du erholst dich gut.
Ja, danke. Ja, liebe ZuhörerInnen, danke fürs Zuhören, fürs Einschalten. Liked, kommentiert, schreibt uns eine E-Mail. Unsere Folgen kommen wie immer an jedem 2. des Monats raus. Am 2. August kommt die nächste Folge zum Thema Genderqueerness und Transidentität bei Kindern und Jugendlichen. Also seid gespannt und schaltet wieder ein. Bis dahin. Ciao, Anna.
Ciao. Yeah.